So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir befinden uns im Monat Wohnen und möchten heute über die Wohnwünsche im Alter sprechen. Wie sieht gutes Wohnen im Alter aus? Diese Frage stellen sich manche früher, manche später, aber irgendwann alle. Beim Wohnen im Alter geht es nicht nur um Barrierefreiheit oder Pflegeplätze. Es geht auch um Selbstbestimmung und Teilhabe. Und um die Vielfalt an Lebensmodellen, die heute möglich sind. Oder auch zumindest möglich sein sollten. Wir haben uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Darum beginnen wir mit einer ganz großen Frage, Uli. Welche Bedeutung hat das Thema Wohnen im Alter in einer alternden Gesellschaft?
Du meinst jetzt erstmal von den Rahmenbedingungen her, dann sicherlich eine ganz zentrale. Also denn mit dem, wenn du älter wirst, dann verändert sich ja nicht nur dein Körper, sondern in der Regel auch das soziale Umfeld, der Alltag und damit dann immer auch verbunden die Anforderungen an den Ort, wo du wohnst. Zusätzlich wissen wir natürlich jetzt, wenn wir über die Rahmenbedingungen sprechen, dass schon heute ein Drittel aller Haushalte sogenannte Seniorenhaushalte sind, also von mindestens einer Person bewohnt werden, die älter als 65 Jahre ist. Tendenz immer weiter steigend, also da auch für die nächsten Jahre rechnen wir dann, wenn es 3,3 Millionen, sagt man so immer, bis in den nächsten gut 10, 15 Jahren, also das sind wirklich viele dann. Und damit drückt dann eben auch diese Frage, wie und wo wir im Alter wohnen wollen, jetzt könnte ich jetzt natürlich auch sagen können, immer weiter ins Zentrum. Und damit müssen wir auch darüber reden und das sollten wir möglichst bald tun, denn wir dürfen nicht vergessen, viele Wohnformen, die es heute eben gibt so in unserem Deutschland, die reichen nicht aus. Die sind nicht, jetzt könnte man sagen, nicht divers genug. Also es fehlt an barrierefreien Wohnungen, an quartiersbezogenen Lösungen, an neuen Konzepten. Sicherheit mit Autonomie ist gefordert, Sozialteilhabe, die verbindet. Also wirklich, wir brauchen da mehr Innovation und neue Wohnideen für das Alter.
Das klingt nach einem ganz schönen, sag ich mal, Kraftakt, einem gesellschaftlichen Kraftakt, aber auch nach ganz vielen Chancen, Wohnen neu zu denken. Wir haben uns das ja auch angeguckt, was wollen denn die Bürger überhaupt? Also unabhängig jetzt von dem, was, sag mal, realistisch oder auch bezahlbar ist.
Gut, also wenn das jetzt der Chart der Woche, können wir jetzt direkt drauf eingehen, wenn wir uns das anschauen. Also selbstständiges Wohnen ist schon was Zentrales. Jeder Dritte sagt, er möchte selbstständig in seiner eigenen Wohnung wohnen. Dazu dann nochmal gut jeder Sechste, der sagt eben in der eigenen Wohnung mit ambulanter Pflege, also die Hilfe von anderen, dann fast genauso viele auch in der eigenen Wohnung mit zusätzlichen Dienstleistungen. Und das ist ja auch so ein bisschen, wie wir heute aktuell wohnen. 96%, das habe ich mal nachgeguckt, der über 65-Jährigen wohnen noch in Haushalten, ganz gleich, ob jetzt alleine, als Paar, als Single. Pflegeeinrichtungen, die spielen erst im wirklich hohen Alter eine Rolle. Und selbst dann, also wenn wir uns jetzt die über 80-Jährigen anschauen, dann sind es 60% noch in der Lage, ihren Alltag ohne nennenswerte Hilfe zu gestalten. Also 60% der über 80-Jährigen, das ist schon viel. Also insofern, wenn du mich so fragst, dieser Wunsch nach Selbstständigkeit, der ist wirklich ausgeprägt, möglichst lange, der ist aber auch realistisch. Was jetzt eben nicht dazu passt, und das ist, was ich eben so versucht habe anzudeuten, unsere Wohnung, unsere Wohngebäude, die sind darauf nicht vorbereitet. 6% aller Wohnungen in Deutschland gelten als altersgerecht.
Das heißt, das war wirklich wenig.
Total. Und ich meine, wenn du jetzt nicht irgendwie stufenlos deine Wohnung erreichen kannst, wenn du keine bodengleiche Dusche hast, wenn die Tür nicht breit genug für deinen Rollator oder den Rollstuhl sind, das ist dann wirklich eine Herausforderung.
Ja, also es ist ja wirklich tatsächlich schwierig, wenn es eben so viele ältere Menschen gibt, die dann in Wohnungen leben, die nicht zu ihren Bedürfnissen passen.
Total,
also
ja.
Ich denke, dadurch wird es auch wirklich gefährlich. Also gerade wenn es eben nicht barrierearm ist oder frei sogar, dann gerät man in eine Abhängigkeit. Die Unfallgefahr ist auch viel höher. Und ich weiß auch, es ist natürlich auch so ein Paradox, was wir halt leider hier haben, dass aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes
ziehen viele eben nicht um, weil es gibt eben nicht die, wenn du sagst nur 6%, das ist ja wirklich fast verschwindend gering, altersgerechte Wohnungen, dann bleibt man eben dort, wo man wohnt. Teilweise vielleicht eben in den super attraktiven Wohnungen, die vielleicht besser für eine junge Familie wäre. Aber es wird dann halt eben nicht frei. Die älteren Bewohner, ja, finden keine passende Alternative und somit verharrt man eigentlich nur in einem Status quo. Wie könnte man dem denn begegnen?
Das ist natürlich so ein bisschen Stein der Weisen, muss man ganz klar sagen. Also aus wissenschaftlicher Sicht sagt man so, zwei Richtungen sind am wahrscheinlichsten. Kannst du die einerseits einfach den Bestand altersgerecht umbauen. Also das, was du eben angeführt hast, so Barriereabbau, du müsstest entsprechende Förderprogramme haben, müsstest natürlich auch irgendwie eine Beratung haben, die niedrigschwellig ist für die Bewohner. Also dass du einfach den bestehenden Bestand einfach den Bedürfnissen anpasst.
Aber einfach, ne? viele Vorschriften, so einfach ist ja mal so ein Umbau nicht.
Absolut. Also das ist darum auch diese Förderprogramme, die dann eben konkret dabei helfen würden. Und es ist, glaube ich, so der zweite Weg, dass wir einfach neue Wohnmodelle brauchen. Also es muss ja irgendwas geben zwischen, weiß nicht, ihr wohnt jetzt in der Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus, und das nächste kann ja nicht das Pflegeheim sein. Da muss ja nochmal irgendwas dazwischen kommen, wo ihr mal wohnen werdet und jetzt nicht in eins von dem eigenen Haus rüberzieht ins Pflegeheim. Also ich glaube, Gemeinschaft, Privatsphäre, das muss irgendwie miteinander verbunden werden. Und dabei hast du natürlich ganz wichtig angesprochen, es muss bezahlbar bleiben.
Ja, aber das ist aber natürlich auch sehr schwierig. Ich hätte jetzt gedacht, dass es schon oft die Realität ist, dass man dann eben von seinem Haus erstmal in eine kleine Wohnung zieht, wo man dann versucht, vielleicht eher durch so mobile Pflegeeinrichtungen irgendwie noch so lange wie möglich zu bleiben, weil Pflegeheime, Einrichtungen ja oft eben auch negatives Image haben. Das haben wir ja nochmal nachgeschaut. Es ist ja auch wirklich sehr divers. Also es gibt ja diese standardisierten Großheime. Es gibt aber auch ja schon so innovative Hausgemeinschaften, wo dann eben nur 12 Personen vielleicht sind, die zusammenleben und betreut werden. Da liegt, glaube ich, ganz, ganz viel noch vor uns, was man da irgendwie machen muss, investieren muss, wie du es am Anfang gesagt hast. Und du sagtest am Anfang schon, ich fand es nochmal wichtig, die Pflegebedürftigkeit, die steigt ganz stark mit dem Alter. Also bei den über 90-Jährigen liegt das Risiko, pflegebedürftig zu werden, bei über 80%. Und gleichzeitig hat sich die Zahl der Pflegebedürftigen zwischen 2009 und 2023 mehr als verdoppelt. Also da besteht einfach ein massiver Bedarf und ein enormer Reformdruck.
Ja, also ganz klar. Und das ist natürlich dann auch die Frage, wie die Finanzierbarkeit, ich finde, das sollten wir jetzt auch nochmal kurz thematisieren, weil das natürlich immer etwas ist, was oftmals dann auch nach vorne gestellt wird. Eigenanteil für Pflegeheimplätze, das liegt durchschnittlich bei über 3.000 Euro pro Monat. Das übersteigt einfach die Renten der allermeisten von uns. Und dazu kommt dann noch der Fachkräftemangel in der Pflege, der verschärft sich ja immer weiter. Du hast jetzt eben die wachsende Nachfrage angesprochen. Wenn wir die stationäre Pflege nicht als Notlösung begreifen wollen, sondern so eine wirklich als würdige Option, dann müssen wir einfach in Qualität, in Personal, in Architektur, aber eben auch in Konzepte investieren. Und wir müssen über die Bezahlbarkeit reden. Also das ist halt wirklich was nicht einfach ist.
Lass uns mal über den Tellerrand schauen. Du bist ja viel in den USA. Wie ist das da eigentlich?
Auch da ist es natürlich, dass die meisten versuchen, diese Selbstständigkeit zu bewahren. Bei den Familien auch eine Frage der Finanzierbarkeit, wenn wir jetzt mal das Geld außen vor lassen. Was ich immer ganz spannend finde, sind diese CCRCs, heißen die. Das ist so ein Konzept, was wirklich ganz flexibel, umfassend aufgebaut ist und versucht, so den Lebensstandard der Bewohner möglichst lange noch hochzuhalten. Das heißt, es werden diese gesundheitlichen Sachen, Bedürfnisse berücksichtigt und du kannst dann wirklich noch unabhängig wohnen, du kannst betreutes Wohnen haben, du kannst Pflegeeinrichtungen haben, du kannst Reha haben, aber du hast das eben alles in einem Bereich und das ist das Tolle. Also du wohnst mit Gleichaltrigen oder in der gleichen Phase zusammen. Also ein bekanntes Beispiel ist, gibt es immer in Arizona, Sun City, da leben über fast 40.000 Bewohner, aber alle über 55 Jahre. Also du musst diese Voraussetzung haben, dass du erstmal alt bist, um dort wohnen zu können. Und das ist natürlich super. Also das Durchschnittsalter ist da 72 Jahre. Die haben über 100 100-Jährige da. Aber dafür hast du halt auch die ganzen Annehmlichkeiten, Golfplätze, 30 Sportclubs, du hast irgendwie Schwimmbäder, du hast 200 Vereine, aus denen du auswählen kannst, was wir hier immer betonen. Natürlich dieses Lifelong Learning, die haben eine eigene Akademie dort, die haben eben die Barrierefreiheit, die können zig Sachen pro Tag ausüben. Also es ist wirklich schon gut.
Aber ganze Stadt einfach für alte Menschen gemacht.
Total. Aber du musst es dir eben leisten können. Also 35% der über dem Durchschnittseinkommen, was du eben haben musst, um dort wohnen zu können, das ist die große Herausforderung.
Okay, also man muss reich und alt sein. Das ist natürlich schon auch eine soziale Spaltung, die da entsteht dann, ne?
Das stimmt. Also das ist auch, du kannst wahlweise dann auch wählen, hast eine einmalige Vorauszahlung. Also das zahlst du eine Eintrittsgebühr, nenne ich es mal. Aber die liegt dann halt bei einer 500.000. Also du hast dann für eine 500.000, aber dafür hast du dann eben deine eigene Wohneinheit. Die wird dir dann zurückerstattet oder teilweise zurückerstattet, wenn du die Einrichtung wieder verlässt. Aber du kaufst praktisch dich erstmal da mit einer Wohneinheit ein und dann hast halt noch die monatlichen Betriebskosten für Dienstleistung, Pflege, je nachdem, was du nimmst, sind auch nochmal zwischen 1.000 und 5.000. Also wie du sagst, ist natürlich auch eine Teilung der Gesellschaft.
Also ja, ich glaube, weiß nicht, ich halte es jetzt erstmal nicht so realistisch für Deutschland, aber was dahinter steckt, das gemeinschaftliche Wohnen im Alter, das wiederum kann ich mir schon vorstellen, weil es ist ja einfach ein wachsender Trend, gerade unter den Babyboomern. Du hast das ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Du könntest dir vorstellen, im Alter mit Freunden, mit Gleichgesinnten, idealerweise auch mit Jüngeren zusammenzuleben, um ja sich da die Verantwortung zu teilen, die Lebensqualität zu erhöhen. Das ist tatsächlich so. Derzeit leben nur 5% der über 65-Jährigen in solchen Modellen. Aber die Nachfrage, die steigt. Und ich finde, das zeigt auch dann eben so eine andere Haltung zum Alter. Also dieses Alte sind alt und sitzen nur zu Hause und schauen vielleicht noch mal ein bisschen fern. Das stimmt ja nicht mehr, sondern die heutigen 80-Jährigen, die leben ja ganz anders, als das irgendwie vielleicht noch vor 30, 40 Jahren war. Man will ja sich nicht zurückziehen, sondern möchte weiter teilhaben, sein Leben gestalten, kulturell, nicht ganz selbstverständlich, aber eben enorm zukunftsweisend.
Und ganz genau, was du jetzt angesprochen hast. Und ich werde das ja auch ein Stück weit abgefragt. Also die Zahlen, die sind ja auch wirklich auf einem großen Niveau, auf einem niedrigen Niveau, aber halt eben, wenn du sie zusammenzählst, schon ganz schön viel. Also fast jeder Zehnte, der sagt, er könnte sich vorstellen, in einer Seniorenwohngemeinschaft zu wohnen. Heißt das, in Zukunft wir haben jetzt mehr Rentner-WGs als Studenten-WGs irgendwann in Deutschland, weil wir immer weniger junge Menschen haben. Dieses Modell, was ich favorisieren würde, Hausgemeinschaft mit Freunden, immerhin jeder siebte Hausbaugemeinschaft generationsübergreifend 5%, Haushalt in eigenen Kindern nochmal 7% dazu. Also wenn das alles zusammenzählst, wie du halt sagst, also dieses Soziale ist was ganz Entscheidendes. Insofern ja auch immer unser Appell, jetzt nicht nur fürs Alter finanziell vorzusorgen, sondern natürlich auch gesundheitlich, aber eben auch sozial, denn wir wollen alle im Alter weder krank noch alleine sein.
Ja, das stimmt. Aber es gibt dann ja auch noch eine ganz andere Option irgendwie, was ich mir jetzt so vorstellen könnte, vielleicht mal im Ausland zu leben, irgendwo in der Sonne.
Das stimmt. Ja, und das ist ja auch Realität durchaus, ne? Also ich glaube, das sind fast 250.000 Deutsche, die ihre Rente im Ausland bekommen. Und wie du eben gesagt hast, also es ist oftmals warm, du hast, ich kann es jetzt ja auch die Klassiker irgendwie nehmen, niedrigere Lebenshaltungskosten, bessere Pflegeangebote, ob du das jetzt irgendwie Costa Blanca machst, ob du das irgendwie so Seniorenwohnanlagen in Südostasien machst. Es gibt ja sogar Menschen, die irgendwie auf einem Kreuzfahrtschiff dann leben, weil sie sagen, es ist günstiger als im Heim. Also das sind alles Modelle. Aber du musst natürlich da auch finanziell für gerüstet sein.
Ja. Was heißt das denn jetzt für die Zukunft des Wohnens?
Also ich glaube, das Wesentlichste ist, dass wir den Wohnraum generell nicht als Fläche oder als Markt betrachten dürfen, sondern wirklich als sozialen Ort. Also wir brauchen wirklich mehr altersgerechte Umbauten, mehr gemeinschaftliche Modelle. Ich glaube auch eine bessere Pflegeeinrichtung. Also insgesamt würde ich jetzt sagen, einfach eine neue Kultur des Alterns, in dem jetzt alte Menschen nicht irgendwie verwahrt werden, sondern einfach dazugehören, dass die auch gehört werden, dass die gebraucht werden, dass die eingebunden werden. Also dass das Alter einfach nicht wie in der Vergangenheit, Oma sitzt am Ofen und beobachtet noch, sondern dass sie einfach Teil von etwas sind.
Ja, ich finde, also das zeigt ja, dass die Wohnwünsche im Alter also wirklich sehr persönlich sind.
Da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Wie willst du eigentlich im Alter wohnen, bevor wir das vergessen, wenn ich schon vorhin gesagt habe, ich würde...
Das gehört auch eher zu der Kategorie, die wahrscheinlich erst später drüber nachdenken. Also ich finde so Gemeinschaft sehr gut. Ich kann es mir nicht 100% vorstellen, jetzt wieder so auf meine Privatsphäre zu verzichten. Mhm. Also ja. Irgendwie so eine eigene Küche, eigenes Bad und so, das fände ich schon irgendwie wichtig. Um nicht immer Gemeinschaftsräume teilen zu müssen, aber so ein, weiß nicht, Wohnzimmer, Garten, Terrasse, Hobbyräume und so weiter. Sowas finde ich eigentlich ganz schön. Und ich glaube, das ist auch gerade im Alter wichtig, um da den Anschluss zu behalten.
Ja.
Ja. Das finde ich ganz gut.
Also so ein bisschen Individualität, aber dann halt auch dabei die Teilhabe berücksichtigen, das Zusammensein. Und
ja, was ich bei diesem Thema total spannend finde, ist, dass es eben nicht nur darum geht, ums klassische Wohnen, so welche Wohnung, wie hell ist sie, wie viel Quadratmeter, sondern dass es eben auch was darüber aussagt, wie wir als Gesellschaft unsere alten Menschen sehen.
Total.
Und wie wir sie behandeln und vielleicht auch ein Stück weit, was wir über Würde und denken, ja.
Ja. Ja, was du am Anfang gesagt hast, also wir denken alle darüber nach, aber spätestens, wenn wir dann in diesem Alter sind, dann...
Dann ist es meistens schon ein bisschen zu spät. Ne? Ja.
Also insofern fangt jetzt damit an.
Genau. Hört gern wieder rein. Macht's gut.
Bis dahin.
Tschüss. Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.